SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Tankred Stöbe. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Intensivmediziner, seit fast 20 Jahren bei Ärzte ohne Grenzen engagiert, kommen da weltweit in Grenzsituationen. Gestern hörte ich ein Gespräch mit der Notfallmedizinerin Carola Holzner und die sagte, ja, sie braucht das einfach. Nicht zu wissen, was der Tag bringt, dann springt die Nebenniere an, Adrenalin wird ausgestoßen und sie ist einfach so ein Typ. Sind Sie auch so ein Typ?
Ja, ich glaube, so ein bisschen was ist auch bei mir. Also Überforderung ist seltener, Unterforderung ist das größere Problem. Ja.
Was bringen Ihnen diese Grenzsituationen? Seit fast 20 Jahren sind Sie im Einsatz für Ärzte ohne Grenzen. Sie waren auch Präsident der privaten Hilfsorganisation. Was hat Sie dazu bewogen, sich wirklich solchen Situationen zu stellen?
Also der Anfang war vielleicht eine Kette von Zufällen auch, dass ich da hinkam. Ich hatte ein paar Jahre in Deutschland in verschiedenen Kliniken gearbeitet und kam so an den Punkt zu fragen, wie geht's jetzt weiter? Und wusste, ich will einfach nochmal eine neue Dimension dieses Berufes, den ich immer spannend fand, erleben. Und dann habe ich mich beworben bei Ärzte ohne Grenzen und dann ging das eben alles wunderbar. Und auf einen Einsatz folgte der nächste. Und ich glaube, es ist so ein bisschen diese existenzielle Menschlichkeit. Also wenn all das, was wir hier an Bequemlichkeit, an Normalität, an Routine, wenn das alles wegfällt und das ist ja in Notsituationen. Das ist natürlich auch als Notarzt in Berlin oder in der Intensivmedizin, aber natürlich in humanitären Einsätzen noch stärker, dass dort einfach diese pure Menschlichkeit, also was passiert, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, der eine ist akut verletzt, akut bedroht durch eine Krankheit und in dem Fall bin ich derjenige, der darauf reagieren muss und kann.
Ja, wir sprachen heute Morgen im Team darüber und da war einhellig die Meinung, höchster Respekt vor so einer Arbeit, was Sie dort leisten. Ihr erster Auslandseinsatz war 2002 im Grenzgebiet von Thailand und Myanmar, mitten im Urwald, wo Sie Vertriebene einer burmesischen Minderheit versorgt haben. Wie haben Sie sich auf so einen Einsatz vorbereitet? Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
Ein bisschen ist es möglich, aber tatsächlich ist so ein erster Einsatz immer ein Sprung in ein ganz kaltes Wasser, obwohl es da ja ein wunderbar tropisches Gebiet war. Und ich weiß noch, die ersten Wochen war das eine unglaubliche Überforderung für mich, weil das waren alles Erkrankungen, die ich nicht kannte. Malaria, Denguefieber, Durchfallerkrankung, Tropenerkrankung, andere HIV, AIDS, damals auch noch unbehandelbar. Und all das, was ich bis dato gelernt hatte, also Herzinfarkt, Lungenerkrankung, das gab es dort alles nicht. Also es war wirklich so ein richtiger, kompletter Softwarewechsel, den ich da in meinem Hirn vornehmen musste. Aber es war toll, weil wir hatten unglaublich erfahrene und tolle Mitarbeitenden dort. Und ich habe einfach viel gelernt von denen erstmal. Aber irgendwann war auch klar, ich kann da nicht nur zugucken und staunenden Mund da durchlaufen,
Sie sondern
muss dann auch die Kompetenz haben, also schnell dazulernen. Und dann haben wir auch wirklich toll zusammengearbeitet. Und ich hatte das große Glück, weil die Sicherheit war ein bisschen besser. Das heißt, ich war seit Jahren der einzige Arzt, der alle 10 vertriebenen Dörfer besuchen konnte. Was bedeutete, dass wir manchmal Tag und Nacht dadurch wirklich durch die Tropen, durch den Urwald laufen mussten, mit Machete uns den Weg frei machen, in Hängematten über den Flüssen übernachtet. Also so exotisch gibt es das, glaube ich, heute auch nicht mehr. Aber es war eine unglaublich, also auch eine existenzielle Erfahrung, die ich so mir hätte nicht vorstellen können.
Klingt so, als wäre es manchmal auch ganz gut, wenn man vorher nicht alles weiß, was einen erwartet, oder?
Absolut, absolut. Also wer das alles vorher weiß, der würde sie, aber auch das Schöne, ne? Also wenn ich wüsste, wenn mir jemand das erzählt hätte vor 20 Jahren, dem hätte ich gesagt, ja, das ist ein Fantasiebuch oder Roman, den du mir hier erzählst, aber das kann nicht mein Leben sein. Also ich bin unglaublich dankbar, dass ich diese wunderbaren Erfahrungen machen durfte, ja, die eben weit über das hinausgehen, was ein normaler Alltag bietet.
Inwieweit verfolgen Sie das aktuelle Geschehen? Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi wurde wegen Verletzung von Corona-Maßnahmen jetzt verurteilt. Ein Scheinprozess, sagen die Kritiker.
Ja, Myanmar ist ein Land, wo Ärzte ohne Grenzen auch schon seit Jahrzehnten tätig sind. Und gerade auch die Verfolgung der Rohingyas, dieser muslimischen Minderheit, die uns massiv auch beschäftigt und auch Millionen von ihnen ja gerade in Bangladesch Hilfe brauchen. Also das ist eine Tragödie einer besonderen Art. Und natürlich war es ein Hoffnungsschimmer der letzten Jahre, dass es dort, dass sich das Land öffnet, dass neue, vielleicht auch demokratische Strukturen dort sich etablieren können. Und jetzt am 1. Februar diesen Jahres mit dem Militärcoup ist das doch alles wieder zurückgedreht worden. Also große Sorge, was in diesem Land jetzt weiter vonstatten geht. Es ist wirklich alles wieder ganz auf Null.
Ich könnte mir vorstellen, die eigenen Probleme werden plötzlich ganz klein, wenn Sie weltweit im Einsatz unterwegs sind für Ärzte ohne Grenzen. Wann war das zuletzt?
Das war zuletzt in Afghanistan, jetzt im August und September. Und ja, das ist so, ich habe immer den Eindruck, mein eigenes Wertesystem kalibriert sich dann wieder neu und ich habe manchmal den Eindruck, auch gesünder. Also ich muss mich oft mehr aufregen über, was ich hier erlebe in Deutschland oder auch in der Medizin hier, wenn das so sehr bizarr wird, weil wir ja hier ganz andere Möglichkeiten haben in Afghanistan. Da ist einfach sind die Limitationen einfach überall sichtbar.
Wobei Sie natürlich auch sagen, wir können daraus lernen, was Sie in anderen Ländern erleben. Wenn Sie das jetzt gerade auf das Gesundheitssystem beziehen, was zum Beispiel?
Ja, viele Länder haben einfach Infektionsschutz und Epidemie oder eben dann auch Pandemiebekämpfung. Für die ist das fast Alltag. Und wenn ich so über den Globus gucke und mir anschaue, welche Länder haben es denn gut gemacht und welche nicht so gut, dann sind es die Länder, die es gut gemacht haben, die eben eine Erfahrung damit hatten. Und da zählen eben auch arme Länder dazu, wie Laos, wie Malawi, wie Sierra Leone, Liberia, die eben mit Ebola oder anderen Infektionskrankheiten zu tun hatten. Da sind die Zahlen sehr viel besser, die Menschen sind aufgeklärter, sie können sich einfach auch leichter auf diese Restriktionen einlassen. Wo man hier manchmal den Eindruck hat, das wird dann als Freiheitskampf hochstilisiert, ja, das ist einfach Blödsinn, aber.
Wobei man zu den Ländern ja inzwischen auch Italien, Portugal, Spanien zuzählen muss, was wir vorher vielleicht gar nicht erwartet hätten. Liegt das an dem extrem schweren Verlauf zu Beginn der Pandemie?
Genau, das ist der zweite oder ein weiterer Trigger, dass Menschen extreme Not erlebt haben müssen, um daraus zu lernen. Da reicht eine mildere oder eine mittlere Not reicht oft nicht. Das ist leider auch so ein bisschen, wir Menschenwesen sind, glaube ich, doch sehr zähe Geschöpfe, wir müssen es wirklich erst vor den eigenen Augen sehr dramatisch erleben, bis wir dann umdrehen oder eine Kurve nehmen. Das ist sicher, wenn wir jetzt auf Europa gucken, im Moment einer der Schlüssel zu sagen, warum schaffen es die anderen großen Flächenländer alle fast besser als Deutschland.
Was können wir denn daraus mitnehmen, wenn Sie jetzt Ihre Erfahrung gesammelt haben? Sie waren zuletzt in Afghanistan, Sie waren in Malawi, wo es auch sehr schwere Verläufe unter jungen Menschen dann plötzlich gab.
Genau, in Afrika zählt ja all das nicht, was wir hier auch berechtigt, also dass es vor allem alte Menschen sind, Menschen mit Vorerkrankungen, all das zählt ja für die meisten afrikanischen Gesellschaften nicht. Das sind junge Menschen, die meistens gesund sind. Und wir sehen ja gerade jetzt auch mit diesen Mutationsvariationen, die greifen eben auch alle Menschen an. Da ist keiner mehr vor sicher. Und es ist natürlich auch die Probleme, die wir hier haben, sehen wir auch in den Ländern. Also Aufklärung ist oft nicht gut, aber es fehlt dann ganz, ganz banal am Sauerstoff. Also die Menschen ersticken zu Hause, sie kommen auch nicht ins Krankenhaus, weil es keine Krankenhäuser gibt oder keine Beatmungsgeräte. Also das, was wir hier am Anfang gezählt haben, wo wir sagen, das ist es im Moment gar nicht mehr, was uns limitiert. Aber die sind doch bereit, sich dann auch impfen zu lassen, aber dann fehlt es wieder am Impfstoff.
Ja, Sie kamen Ende Januar in Malawi an, in Südostafrika. Ein Team von 7 Ärztinnen und Ärzten. Können Sie uns mal schildern, was Ihr erster Eindruck war, als Sie vielleicht da aus dem Flugzeug ausstiegen und es dann weiterging?
Ja, Malawi ist ja ein wunderschönes Land. Also ich war da als Medizinstudent vor vielen Jahren und erinnerte es auch noch als eben ein tropisches Land und eigentlich ja ungewöhnlich für Ärzte eine Grenze in so einem Land also tätig zu sein. Und das, der Grund war jetzt wirklich diese medizinische Krise der Pandemie. Und auf dem Weg zum Krankenhaus fiel dann schon auf, es wird ja immer alles an den Straßenrändern verkauft, in afrikanischen Ländern, so auch in Malawi. Und da wurden dann eben jetzt ganze Grabstätten verkauft oder auch Särge. Und das war schon auch natürlich ein Erschrecken zu sehen, ne, dass auf einmal diese Pandemie auch in einem so jungen Land solche dramatischen Reaktionen dann bringt.
Das ist das Besondere, was für unser Verständnis erstmal so schwierig ist. Eine junge Bevölkerung, dann kamen sie dort an, wo dort Sommer herrschte und dennoch geriet dort alles außer Kontrolle. Was können wir daraus lernen?
Ja, ich glaube, das, was wir für uns hier etabliert hatten an Wissen, das musste dort eben oder in vielen afrikanischen oder warmen Ländern eben nochmal überdacht werden. Also vor allem jetzt auch die Virusvariation Delta, der nimmt eben keine Rücksicht auf Alter und Vorerkrankungen und Geschlecht und so weiter. Zumindest nicht in dem Maße, wie wir es hier kennen. Und was wir dann gesehen haben in dem Krankenhaus, und das war unsere Aufgabe, dass wir gesagt haben, wir übernehmen die Corona Komponente in dem größten Krankenhaus des Landes in Blantyre und versuchen dort alle zu screenen und alle zu testen, haben dann auch diese Schnelltests mitgebracht, dass wir ein wirklich schnelles Ergebnis haben konnten, weil, und das ist eben in jedem, das geht durch die Welt, jedes arme Land hat gar nicht die Möglichkeiten, einen schwerkranken Corona-Patienten zu behandeln. Das heißt, da ist die Vorsorge so wichtig und Impfstoffe gab es noch nicht. Das heißt, wir mussten sehen, dass wir wirklich dieses Virus aus dem Krankenhaus raushalten, weil die Intensivstation des Krankenhauses, da sind die mit offenen Augen sind die erstickt, weil es keine Beatmungsgeräte gab.
Wie ist das mitzuerleben, wenn dort Patienten eingeliefert werden und die vielleicht sogar gerade auch erfahren oder wissen, sie werden es nicht schaffen?
Ja, die Angst ist groß, aber auch die Skepsis gegenüber den Autoritäten in dem Land, auch gegenüber der Gesundheitsversorgung. Auch da hatten wir, wie es ja leider hier auch ist, mit vielen Fake News zu tun. Also das war ganz wichtig für uns auch immer wieder aufzuklären und dann eben auch Sauerstoff bereitzustellen. Also da sozusagen all das, was an Falschnachrichten war, möglichst zu bekämpfen und gleichzeitig das, was wir brauchten, also eine gute Hygiene, Masken tragen, Sauerstoff bereitstellen, Medikamente bereitstellen. Das war schon eine Zerreißprobe, auch all das. Und es war ja wirklich auch ein Kampf gegen die Zeit in diesen ungeschützten Gesellschaften. Und das ist egal, ob jetzt hier in Afghanistan oder eben Malawi. Da geht so eine Pandemie, geht das Virus fiek durch. Und in ein, zwei, drei Wochen ist das dann auch durch. Und entweder sind die Menschen gestorben, infiziert, aber dann ist eben keine Gegenwehr.
Wobei sich ja einige Fragen stellen. Denn Sie sagen, es ist eine vornehmlich junge Gesellschaft. Heißt also, man kann davon ausgehen, dass das Immunsystem erstmal stabil ist. Und dann heißt es, die Virusvarianten sorgen für nicht so schwere Verläufe. Also was nehmen wir daraus mit? Offensichtlich war es dann doch anders.
Also die Virusvarianten verbreiten sich schneller. Sie führen nicht zu leichteren Verläufen, aber eben auch nicht zu schwereren unbedingt. Ne, das ist ja jetzt gerade auch mit der allerneuesten noch zu untersuchen. Aber
da braucht es einfach noch Forschung.
Genau, aber die Delta-Variante, da wissen wir, die führt schon auch zu schweren Verläufen. Natürlich haben Menschen, die jetzt 20, 30 Jahre sind, die sind natürlich widerstandsfähiger als jetzt ein 60, 70-Jähriger. Und insofern war aber auch so, dass natürlich in einem Land wie Malawi die allermeisten Menschen sind dort nie getestet worden und sind stumm und einsam zu Hause gestorben. Also das ist eben auch, dass die Datenlage in einem solchen Land mit so einer schwachen medizinischen Infrastruktur noch mal sehr viel fragiler ist, als wir das vielleicht in anderen Ländern kennen. Also auch so muss man da noch ein paar Fragezeichen hintersetzen. Aber für mich erschütternd zu sehen, wie es in einem Land, was ja jetzt nicht zu den Allerärmsten gehört, schon zu den Armen, wie es da eben nicht mal Beatmungsmöglichkeiten gibt. Das heißt, wer da ein Beatmungsgerät brauchte, der ist einfach gestorben. Das war ganz klar.
Seit knapp 2 Jahren leben wir jetzt mit der Pandemie. Und so mancher mag sich fragen, wann kommen denn Medikamente, die tatsächlich auch erfolgreich sind?
Ja, das eine Medikament, was jetzt wirklich diese Viruserkrankung heilt, die gibt es noch nicht. Es gibt ein paar Sachen, die sich wirklich als erfolgreich erwiesen haben. Also eine Cortisongabe, gerade bei den schweren Fällen. Dann, dass man auf die Blutgerinnung schaut, weil es ja eine Systemerkrankung ist. Also wer jetzt auf eine Intensivstation kommt, der kriegt schon eine ganze Menge hilfreiche Medikamente. Aber das sind alles Dinge, die schon auch bekannt waren. So der Durchbruch, dass wir sagen, so wie wir es bei den Impfstoffen haben, den gibt es für die Erkrankung, wenn sie denn mal eintritt, leider noch nicht.
Es gibt durchaus Kritik daran, dass die Forschungsgelder für die Medikamentenforschung sehr spät kamen. Welchen Eindruck haben Sie?
Gut, jetzt, was diese Pandemie anging, da ist natürlich massiv investiert worden. Das sehen wir vor allem bei den Impfstoffen. Da sind ja wirklich Milliarden auch an Forschungsgeldern freigesetzt worden. Aber was wir seit Jahren auch kritisieren, ist, dass gerade tropische Erkrankungen oder auch eben vernachlässigte Krankheiten, dazu gehört auch die Tuberkulose,
Malaria
auch nicht genügend beforscht werden. Also da sehen wir eben immer noch zu wenig Entwicklungen. Da, bis dahin, dass wir von Ärzte ohne Grenzen da selber in die Forschung mit einsteigen, weil wir sagen, wir brauchen händeringend neue Medikamente. Und so ein bisschen sehen wir einfach, dass die Pharma, man muss es leider so deutlich sagen, die Pharmaindustrie ist einfach primär profitorientiert und nicht an der Gesundung der Menschheit. Das ist leider meine zynisches Resümee nach vielen Jahren. Da muss mehr gemacht werden.
Es fehlt also am politischen Druck?
Es fehlt vielleicht auch an Anreizen, aber natürlich, und wir sehen es ja jetzt auch, ne, die beiden Hersteller Moderna und BioNTech/Pfizer haben allein in diesem Jahr Milliarden an Gewinnen generiert auf dem Rücken dieser Pandemie. Ja, und diese Impfstoffe haben sie ja nicht selber entwickelt, sondern das war ein Konsortium von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die daran mitgearbeitet haben. Unglaubliche Mengen auch von Steuermitteln, die dort hingeflossen sind. Und da ist es eben wichtig, dass dieses Wissen jetzt freigegeben wird. Es gibt Labore in Afrika, in Südamerika, in Asien, die auch diese mRNA-Impfstoffe herstellen könnten. Aber wir hier sind nicht bereit, also eben auch wieder die Politik, aber dann eben auch die Lobbyverbände sind nicht bereit, diesen Wissenstransfer zu ermöglichen und damit könnten wir brauchen weltweit mehr Impfstoffe und das fehlt.
Um das vielleicht noch mal auf den Punkt zu bringen, lässt sich also pauschal sagen, ja, mit Impfstoffen lässt sich mehr verdienen als mit Medikamenten.
Im Moment kann man das so sagen, wobei ich will jetzt nicht absprechen, dass es da nicht emsige Forschung gibt. Also da wäre ja auch ein guter Markt. Wir sind immer noch händeringend, suchen wir nach Medikamenten für schwere Corona-Verläufe. Das dauert natürlich auch, das ist nochmal komplexer, Viruserkrankungen zu behandeln. Wir sehen es ja bei Hepatitis, das hat Jahrzehnte gedauert, bis dort dann effektive Medikamente dann auf den Markt kamen. Aber im Moment der Fokus muss einfach sein, dass diese Impfstoffe tatsächlich weltweit verfügbar werden und da darf dieser Impfnationalismus, wie wir ihn auch in Deutschland erleben, der darf nicht weitergehen.
Sie arbeiten im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin. Haben bei Ihnen Pflegekräfte während der Pandemie gekündigt?
Wir haben auch einige verloren. Wir haben jetzt aber auch das Glück, einige dann dazu gewinnen zu können. Das Problem ist, dass natürlich die Intensivmedizin seit Jahren einen Pflegenotstand hat. Also das wurde durch die Pandemie jetzt nur noch offensichtlicher und dass es eben nicht in Deutschland an Betten mangelt oder an Sauerstoff oder an Beatmungsgeräten, sondern eben vor allem an Pflegekräften.
Interessant ist, dass Sie sagen, Sie haben einige dazu gewinnen können. Wie haben Sie das denn geschafft? Weil das ist ja das große Problem. Uns fehlen so viele Pflegekräfte.
Ja, wir haben einmal innerhalb des Hauses auch umstrukturiert, dass wir jetzt nicht in der vierten Welle, aber in der zweiten und dritten, dass wir dann andere Stationen geschlossen haben und dann auch Pflegende von dort in so einem Schnellkurs fit gemacht haben. Die haben dann nicht alle Aufgaben auf der Intensivstation übernommen, aber unterstützende Tätigkeiten. Und wir haben schon auch viel geworben als Haus. Aber letztlich haben wir ähnliche Probleme wie auch andere Krankenhäuser. Es fehlt einfach massiv an Intensivpflegekräften. Und da kann, glaube ich, auch ein einzelnes Krankenhaus nicht gegen die Politik ankommen. Da müssen einfach andere Anreize gesetzt werden. Da hätten Prämien ausgesetzt werden müssen. Es gibt ja tausende Pflegende, die sich verabschiedet haben aus der Pflege. Die hätte man vielleicht versuchen können, zurückzugewinnen. Aber eben mit attraktiven Angeboten. Und das ist eben ausgeblieben. Und deshalb sehen wir jetzt einfach auch so eine Müdigkeit in dieser vierten Welle. Die Gefahr in Deutschland ist eben, dass die Menschen nicht mehr gepflegt und eben versorgt werden können.
Also da höre ich bei Ihnen ein politisches Versagen heraus. Wenn Sie jetzt darauf schauen, gerade wird die neue Regierung zusammengestellt, die Regierungsgeschäfte werden heute übergeben. Karl Lauterbach, der neue Gesundheitsminister, welche Erwartungen haben Sie an ihn?
Ja, ich glaube, Herr Lauterbach kennt sich mit Corona aus. Das hat er gut bewiesen über die letzten Monate. Also da ist absolute Fachexpertise da. Und jetzt ist natürlich immer meine Hoffnung, dass auch eine neue Regierung es ein bisschen besser macht. Die Pandemiebekämpfung in Deutschland war nicht gut genug. So viel müssen wir sagen. Auch jetzt im Vergleich zu Europa sind wir in der vierten Welle eher im hinteren Bereich, was jetzt die Bekämpfung angeht. Und insofern muss ich hoffnungsvoll sein, dass da jetzt mehr passiert, weil eben auch die Zeit drängt. Wir haben die Intensivstationen laufen zu, wir haben fast nur noch Covid-Patienten auf unserer Intensivstation und das wird noch zunehmen. Das hat ja immer eine gewisse Verzögerung. Das heißt, Weihnachten wird wahrscheinlich grausam werden auf den Intensivstationen.
Was natürlich auch mit einer Struktur des Gesundheitswesens zu tun hat. Intensivbetten werden abgeschafft. Die Fallpauschale, die Einführung, die hat Karl Lauterbach maßgeblich mitzuverantworten. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr in die deutsche Innenpolitik gehen, da bin ich auch nicht Experte, aber natürlich müssen wir wieder das deutsche Gesundheitssystem auch dahin prüfen, dass wir sagen, das darf kein gewinnorientiertes Unternehmen sein. Also wir müssen eine schwarze Null vielleicht anstreben, aber Gesundheit ist ein extrem aufwendiges, komplexes Unternehmen und da müssen wir versuchen, wirklich eine gute Pflege, eine gute ärztliche Versorgung in den Krankenhäusern hinzubekommen und ich glaube, da müssen wir auch für die Entgeltlösung neue und bessere Formen finden. Die DRGs sind da nicht geeignet, das haben die Jahre gezeigt. Aber auch da ist die Politik gefordert. Ich glaube, jetzt wichtig ist für die nächsten Wochen, dass wir versuchen, einfach mit den Impfungen, mit den Hygieneregeln, mit den Ausstattungen auf den Intensivstationen diese nächsten Wochen zu überstehen. Das ist jetzt ganz klar der Fokus. Und alles andere muss dann wirklich auch mit der Politik, die ja immer zögernd und verzögert reagiert, ja, da muss jetzt Druck aufgebaut werden. Aber die politischen Entscheidungsträger müssen jetzt einfach ganz schnell die Hebel umlegen, dass wir jetzt das Schlimmste vermeiden.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich gerade ein in unsere Sendung mit Tankred Stöbe. Wir sprachen gerade über das deutsche Gesundheitswesen und aus Lauda schreibt uns Sigi Dietrich, es ist billig, das Problem der Krankenhäuser nur auf die Politik zu schieben. Die Träger sollten übertariflich entlohnen und zack ist das Problem gelöst. Tankred Stöbe, ist es so einfach?
Es ist nicht ganz so einfach. Die Bezahlung ist ein Element, aber ich glaube, wichtiger ist noch, dass die Menschen in den Krankenhäusern, also die Pflegenden, die Ärzte, die anderen Unterstützenden, dass sie das Gefühl haben, sie können hier eine gute Arbeit auch machen und sind nicht unter einem enormen Zeitdruck und unterfordert. Und jeden Morgen gibt es Anrufe von neuen Krankmeldungen und dann müssen die wenigen, die noch bleiben, das auch noch stemmen. Also ich glaube, die personelle Ausstattung ist ganz wichtig und dass eben sowas wie Teamgeist überhaupt entstehen kann, dass eine freudige Arbeitsatmosphäre wieder entstehen kann. Und das geht eben nicht, wenn die wirklich alle völlig am Limit arbeiten, wie wir es jetzt seit Monaten sehen.
Neulich traf ich eine Krankenschwester, die seit 30 Jahren in dem Beruf ist und die sagte, ja, seit 30 Jahren werden ihr Verbesserungen versprochen. Es passiert aber so wenig und sie fühlt sich dann auch in ihrem Idealismus ausgenutzt. Was könnten also Pflegekräfte tun?
Ja, ich glaube, die Gehaltssituation, die mag im Einzelnen auch schwierig sein, die hat sich schon verbessert, auch in den letzten 10 Jahren. Das ist nicht mehr das größte Problem, würde ich sagen, in Deutschland. Es ist tatsächlich die Ausstattung mit genügend Personal in einer Intensivstation, dass ich eben die Zeit und die Kraft habe, mich tatsächlich um die Kranken zu kümmern. Gerade jetzt die Corona-Kranken, die dann auf den Bauch gelagert werden müssen, was ein unglaublich komplexer Vorgang allein ist, der viele Menschen für einen Patienten dann vereinnahmt nimmt. Und ich glaube, wenn es darum geht, und da muss die deutsche Pflege vielleicht sich auch im internationalen Vergleich noch besser organisieren, selbst organisieren, sich selber auch weiterqualifizieren. Da sehen wir in der Schweiz, in den skandinavischen Ländern, da hat sich die Pflege einfach sehr viel selbstständiger organisiert in den letzten Jahrzehnten. Das ist eine große Aufgabe, die dann natürlich auch zu mehr Zufriedenheit im Beruf finden kann, wenn sie ihre Geschicke selber in die Hand nimmt.
Welchen Stellenwert haben die Pflegerinnen und Pfleger dort? Denn beispielsweise, das ändert sich wahrscheinlich dann auch von der Betrachtungsweise her gesellschaftlich.
Ja, bei Ärzte ohne Grenzen, wir brauchen ja extrem selbstständige Mitarbeitende. Das heißt, wir finden es manchmal leichter, dann eine Schweizer oder englische Pflegekraft einzustellen, weil sie einfach gelernt haben, viel selbstständiger zu arbeiten. Das wurde der Pflege in Deutschland über die Jahre eher abtrainiert.
Aus welchem Grund?
Schwer zu sagen, da gab es sicher verschiedene Entwicklungen, die ich jetzt auch nicht im Einzelnen kommentieren kann, aber ich habe selber eine Krankenpflegeausbildung gemacht und da war das meiste, was mir gesagt wurde, das machst du nicht, das machen die, das machst du sowieso nicht. Also die Lust zur Verantwortung und an eigenständigem Arbeiten, da müsste die deutsche Pflege wieder auch mehr hin. Es gibt ja jetzt ansatzweise die Entwicklung von Pflegekammern, also eine Selbstorganisation innerhalb der Pflege. Ich glaube, wenn da noch mehr Eigenständigkeit, auch eine lautere, vernehmbare Stimme der Pflege hörbar wird, das wäre sinnvoll.
Sie sind ja jetzt Arzt, wären Sie also bereit, dann auch mehr Verantwortung abzugeben, weil wenn Sie sagen, na früher in der Ausbildung, da hat man Ihnen die Verantwortung abgenommen. Also insofern, es muss ja mit beiden Seiten zusammengehen. Vielleicht
absolut.
Wollte man dann auch die Verantwortung von Ärzteschaft.
Absolut.
Haben.
Also ich bin, wenn ich im Team jemand habe, der etwas kann und etwas will, dann habe ich überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, dann freue ich mich, wenn sie die Arbeiten tun. Ich lerne ja auch im Rettungsdienst jeden Tag neue Kolleginnen und Kollegen an, auch in der Rettungsmedizin und freue mich über jede Kompetenz, die da ist, die ich noch fördern kann. Also da sehe ich jetzt auch gar nicht so die großen Hemmnisse innerhalb der Ärzteschaft. Aber natürlich ist das immer ein, wenn es jetzt so knapp wird wie jetzt in diesen Pandemiewellen, da ist dann wenig Ressource und auch wenig vielleicht Spielraum, dass dann eben in solche Fortbildungsmaßnahmen investiert werden kann, die existenziell wichtig sind. Also immer ganz egal, wo in welchem Land, die Fortbildung oder die Weiterqualifizierung ist eines der ganz wichtigen Fragen, auch was die Motivation im Beruf angeht. Ja? Also wenn ich den Eindruck habe, ich kann in meinem Beruf weiter was lernen, ich kann da vorankommen, kann eine mehr verantwortungsvolle Position einnehmen, dann motiviert mich das auch da zu bleiben.
Sie sind auch vielfach Berater gewesen für die Politik. Kann es da vorkommen, dass dann eine Kanzlerin Angela Merkel bei Ihnen persönlich anruft?
Ja, das war tatsächlich so im September 2015, als dann vor allem die Sorge war, dass dieses ja unglaublich tödliche Virus von Westafrika auch nach Europa kommt. Und dann haben wir telefoniert eine halbe Stunde und haben uns ausgetauscht, was jetzt gute nächste Schritte wären. Und das war insofern wichtig, weil ich glaube, in dem Moment, als Frau Merkel das in ihre Verantwortung nahm, hat Deutschland reagiert. Hat lange gebraucht. Wir haben zwei offene Briefe auch vorher geschrieben. Also der öffentliche oder politische Druck ist höher geworden. Und insofern kam dann die Hilfe auch nach Westafrika, weil wir als Ärzte ohne Grenzen, wir fühlten uns da doch ohnmächtig ob der Not, weil die Menschen uns vor den Kliniktoren gestorben sind an dieser Epidemie. Und da hat tatsächlich dann diese Absprache hat dann dazu geführt, dass dann in Deutschland auch Hilfe mobilisiert wurde, was vorher immer nur versprochen worden war.
Wie reagiert denn da eine Weltgemeinschaft? Das erleben wir ja jetzt gerade auch in der Covid-19-Pandemie. Da heißt es ja, Solidarität ist gefragt. Wie schnell oder langsam ist dann ein politisches Handeln?
Ja, bei Ebola war es extrem langsam. Das war ja, wir hatten schon im Frühjahr 2015 war klar, das ist außer Kontrolle geraten in Westafrika. Und alle unsere Gespräche mit den verschiedenen Ministerien in Deutschland haben immer zu Betroffenheit geführt und immer wieder, ja, jetzt muss was passieren. Und wir waren dann zunehmend auch fassungslos zu erleben, dass eben nichts passierte. Und dann tatsächlich erst im September, Ende September, als das Bundeskanzleramt das sich sozusagen auf den eigenen Tisch geholt hat, dann ist was passiert. Aber auch dann sehr, sehr zögerlich. Und das, was wir immer sehen, dass Hilfe vielleicht auch in Deutschland, wir sind ja ein sehr gemächliches Land, wir können sehr gut langfristig planen und organisieren, aber eine Flexibilität in der Not, die ist nach wie vor schwierig. Und das war bei Ebola leider sehr dramatisch und dann eben auch tödlich für die Menschen dort in Westafrika.
An welche Gespräche erinnern Sie sich da insbesondere? Mit wem hatten Sie da zu tun?
Ja, interessant habe ich mich gerade erinnert, dass ich auch bei RTL gab es eine sehr strittige Runde mit Karl Lauterbach, wo wir uns über Ebola gestritten haben und eben auch die langsame Hilfe von Deutschland. Das war damals ganz wichtig, dass wir dort aufrütteln, weil es sind drei Länder, die haben wenig strategisches Gewicht in der Welt, aber die Not, und das war so dramatisch, und es war auch klar, diese Länder, die schaffen das gar nicht aus der eigenen Kapazität heraus. Es gab in Liberia, ich war dort 2005 schon mal im Einsatz, da gab es ganze 5 liberianische Ärzte noch im Land. Ja, das heißt, es ist völlig klar, dass diese Länder, wenn sie dann von so einer schweren, sehr tödlichen Epidemie betroffen werden, dass dann die Weltgemeinschaft sehr schnell reagieren muss. Und da sind wirklich tausende Leben hätten gerettet werden können, wenn die internationale Gesellschaft schneller reagiert hätte.
Das ist schon ein großer Frust, den ich da bei Ihnen raushöre. Was lässt Sie diesen Beruf dennoch weitermachen?
Ja, das Umgekehrte im Grunde genommen. Also die Politik ist meistens nicht befriedigend, aber die Arbeit vor Ort mit den Menschen, die dann betroffen sind, und das ist natürlich, ich erinnere eine Geschichte, so ein junger, ich war in Sierra Leone dann im Einsatz 2015, und ein junger Mann, 19 Jahre, ein Koloss von einem Mann, sehr bedrohlich auch, und der ließ auch gar nichts mit sich machen, war schwer Ebola krank, und dann mussten wir tatsächlich warten, bis er irgendwann zusammengesunken ist und so schwach war, dass er sich nicht wehren konnte. Dann habe ich ihm schnell Zugänge gelegt in die Vene, habe ihm gleich 2-3 Liter Flüssigkeit gegeben, weil er so ausgetrocknet war. Und ich war mir eigentlich sicher, der schafft es nicht, weil der so sich auch gegen alles gesträubt hat, was er eigentlich medizinisch gebraucht hätte. Und dass der dann überlebt hat, das war ein kleines Wunder. Und solche Geschichten, solche Momente, die sind natürlich wunderbar, nicht nur für mich als Arzt, für unser Team. Wir haben es dann so gemacht, dass wir eine Wand kreiert haben, wo jeder Überlebende seine Hand in einen Farbeimer und dann da seinen Handabdruck hinterlassen hat. weil wir gemerkt haben, wir können gar nicht nur den Tod immer begleiten, das müssen wir, aber wir müssen auch das Leben feiern, wir müssen auch die Überlebenden irgendwo ein Stück weit ins Licht bringen, damit das für die, aber uns auch dann irgendwo weitergehen kann.
Tankred Stöbe in SWR1 Leute, ein prägender Satz ihres Buchs Mut und Menschlichkeit. Ich habe weniger Angst vor den Schwierigkeiten dieser Welt, weil ich gesehen habe, was Menschen in Extremsituationen leisten können. Davon können wir viel lernen. Sie waren zuletzt in Afghanistan. Was haben Sie dort mitgenommen?
Ja, ich glaube auch wieder, dass das natürlich die Menschen, die betroffen sind in dieser Krise, und es gibt ja keine Familie in Afghanistan im Moment, die nicht existenziell Sorgen hat, wie es weitergeht mit der Zukunft. Also können sie die Töchter vor allem noch in die Schule schicken, werden sie eine Ausbildung machen können, einen Beruf ergreifen. Ganz, ganz einfach und dramatisch werden sie über den Winter kommen. Es gibt zu wenig Essen, es gibt die Kaufkraft ist weg, die Menschen haben keine Jobs mehr, die Lebensmittelpreise gehen in die Höhe. Wir sehen, wir müssen überall neue mangelernährte Kliniken öffnen, weil wir uns einfach schwer mangelernährten Kinder einfach verhungern, sprichwörtlich. Ne? Also das ist eine dramatische Situation. Und was die Afghaninnen und Afghanen im Moment durchmachen müssen, das ist zollt größten Respekt ab, aber eben auch Solidarität eigentlich.
Die Aufmerksamkeit ist wieder zurückgegangen. Wie wütend macht Sie das als jemand, der dort regelmäßig ist?
Ja, weil das war natürlich eine der spannendsten Situationen diesen Sommer. Es gab ja keinen Konflikt, glaube ich, außenpolitisch, der so relevant war dieses Jahr wie diese Afghanistan-Krise, weil sie ja auch unser ganzes Hilfsmodell oder unser Entwicklungsmodell in Frage gestellt hat. 20 Jahre, Milliarden hat die deutsche Regierung auch in dieses Land investiert und musste dann sehen, wie das innerhalb von wenigen Tagen alles irgendwo in Luft aufgeht. Die Zivilisten, es geht hier um 40 Millionen Afghaninnen und Afghanen, für die geht das Leben weiter, aber eben auch das Leiden. Und sie jetzt im Stich zu lassen, nur weil die neue Regierung nicht passt, ja, das ist zu wenig, das ist zu kurz gesprungen.
Was sagen Sie denn aus Ihrer Warte, die vergangenen 20 Jahre, die Hilfe, die war doch aus Ihrer Warte vermutlich nicht umsonst?
War sie nicht, sie war zum Teil aber zu sehr mit politischen Forderungen verknüpft. Also eine Grenze, wir sind seit 40 Jahren fast ununterbrochen in Afghanistan. Wir beweisen dort auch, dass eben mit freien Spenden dort gute medizinische Hilfe möglich ist. Also es ist auch in einem so schwierigen Land möglich. Und wir mussten uns oft erwehren, auch gegenüber anderen Organisationen, dass wir eben diese humanitären Prinzipien der Unabhängigkeit, der Neutralität dort aufrechterhalten haben. Ja, wir wurden oft angefeindet, wurde gesagt, ihr müsst jetzt hier auch mal in die Sicherheit und die politischen Interessen hier euch einbringen, ja, wo wir gesagt haben, nein, das müssen wir nicht als humanitäre Organisation. Das heißt, und das ist jetzt wichtiger denn je, ja, dass wir diese Menschen, die jetzt diese Hilfe brauchen, nicht im Stich lassen. Diese Hilfe ist möglich und der Winter ist grausam, der steht vor der Tür, die vierte Welle Corona steht vor der Tür. Also das wird vielleicht der schwierigste Winter dieses Landes für viele Jahre sein.
Ärzte ohne Grenzen kann unter den Taliban weiterarbeiten, weil neue Bedrohungen aktuell da sind oder warum?
Ja, wir reden ja in jedem Konfliktgebiet mit allen Konfliktparteien. Das heißt, wir haben immer auch mit den Taliban gesprochen. Sie schätzen unsere Arbeit. Sie wissen auch, sie brauchen uns dort auch im Moment. Die neue Bedrohung ist jetzt tatsächlich die der radikalen islamischen Kräfte, die noch radikaler als die Taliban sind. Also der ISK, der islamische Staat in Afghanistan, die eben immer wieder dramatisch grausame Selbstmordattentate verüben in allen großen Städten. Und das besorgt uns sehr. Es gibt aber auch gute Entwicklungen. Also die Kampfhandlungen haben weitgehend aufgehört. Die Menschen können sich wieder freier bewegen. Wir können auch mit allen unseren Hilfskräften, auch allen weiblichen Hilfskräften weiterarbeiten. Wir haben viele neue eingestellt in den letzten Wochen.
Das funktioniert auch unter den Taliban.
Aber ich habe auch, und das waren mit die spannendsten Gespräche dieses Sommers, mit den Taliban am Tisch sitzen und zu sagen, wenn wir hier nicht Zugang zu all den Kranken haben und die Kranken zu uns, wenn wir nicht mit unseren weiblichen Kräften weiterarbeiten können, dann können wir hier nicht weiterarbeiten. Und sie haben uns zugehört und sie haben uns das zugesichert und das geht bisher auch.
Sie sind 1 bis 2 Mal im Jahr im Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen. Ich könnte mir vorstellen, Sie planen schon Ihren nächsten Einsatz. Wo geht es dahin?
Also eventuell könnte es jetzt im Januar wieder klappen und dann kann das oft ganz kurzfristig, 24 Stunden vorher, kann das dann erst bereit sein, ob es klappt oder nicht und wohin. Da wird dann einfach geguckt, wo passt mein Profil ganz gut und ja, also es ist jedes Mal wirklich auch für mich ganz spannend wieder. Und auch ja, die Frage, wird es passieren und wo werde ich dann sein und was wird dann die Aufgabe sein? Das ist jedes Mal ein kleines, ungewisses Abenteuer, aber jedes Mal hat es eine enorme Relevanz, vor allem auch für mich, aber natürlich vor allem für die Menschen.
Dann herzlichen Dank für die Eindrücke, die Sie uns heute geschildert haben. Tankert Stöbe.
Vielen Dank, Frau Köster.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.